NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada ist gescheitert. Bundeswirtschaftsminister Gabriel will aber noch eine letzte Chance nutzen. Die irakische Armee rückt weiter auf die Stadt Mosul vor. Der Widerstand der Islamisten ist aber noch nicht gebrochen. In Frankfurt am Main hat die Buchmesse für Besucher geöffnet. Und am Schluss unserer Sendung am Samstag wie immer Neues vom Sport. Das heißt heute vor allem Bundesliga-Fußball. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada mit dem schönen kurzen Namen CETA hängt am seidenen Faden. Eigentlich, so hatte es die kanadische Handelsministerin Freeland gesehen, sei alles erledigt, aus und vorbei. Ein Gespräch mit dem Regierungschef des belgischen Teilstaates Wallonie hatte sie abgebrochen. Die Wallonie weigert sich nämlich, dem Abkommen zuzustimmen. Daraufhin hat der EU-Parlamentspräsident Schulz versucht zu vermitteln. Und tatsächlich scheint so etwas wie eine Nachverhandlung eines eigentlich ausgehandelten Vertrages möglich zu sein. Sabine Hacklinder aus Brüssel.
Zwei Gespräche, ein Hoffnungsschimmer. Das bleibt von den beiden morgendlichen Treffen zunächst mit der kanadischen Handelsministerin Freeland und kurz darauf mit dem wallonischen Ministerpräsidenten Magnette. Beide Gespräche seien konstruktiv gewesen, stellte Schulz später diplomatisch fest. Auf allen Seiten gebe es den festen Willen, einen Kompromiss zu finden.
Wir hoffen, dass wir am kommenden Donnerstag die Unterschrift leisten können. Wir werden jedenfalls über das Wochenende hinweg genau daran arbeiten.
Eine Arbeit, die Schulz im Verbund mit EU-Kommission und belgischer Regierung zu erledigen gedenkt. Gemeinsam gilt es nun, letzte Bedenken der wallonischen Regierung auszuräumen. Die scheinen nach dem Gespräch am Morgen nicht mehr ganz so unlösbar wie zuvor. Paul Magnette, der Ministerpräsident der Wallonie, gab sich heute jedenfalls ungewohnt handzahm. Ich möchte meine Dankbarkeit gegenüber unseren kanadischen Partnern zum Ausdruck bringen. Für die große Geduld und ihr Verständnis dafür, dass wir so viel Zeit brauchen, um unsere innereuropäischen Probleme zu lösen. Das klingt tatsächlich anders als in den Tagen zuvor, als Magnette noch erklärt hatte, seine Region habe ein grundsätzliches Problem mit dem Vertrag. Man fürchte den Einfluss internationaler Konzerne auf europäische Politik und Gesetze, insbesondere in den Bereichen Umwelt, Soziales und Landwirtschaft. Nun sind es offenbar nur noch Kleinigkeiten. Wir haben noch ein paar kleine Schwierigkeiten unter uns Europäern zu regeln. Deshalb müssen wir noch ein bisschen arbeiten und diskutieren. Dass dafür das Wochenende ausreichen wird, davon scheint zumindest Parlamentspräsident Schulz überzeugt. Die wenigen noch verbleibenden Bedenken müssten nun von den Europäern ausgeräumt werden. Nach der vollständigen Berücksichtigung sei es aber möglich, CETA zu einem Erfolg für jeden Teilnehmer des Abkommens zu machen, so Schulz. Kanada wird bei diesen Diskussionen nicht mehr mit am Tisch sitzen. Freeland hatte sich gleich nach dem Gespräch mit Schulz auf den Heimweg gemacht, nicht ohne dem EU-Parlamentspräsidenten noch Folgendes mit auf den Weg zu geben. Ja, ich fliege jetzt nach Hause. Aus der Sicht Kanadas ist unsere Arbeit hier erledigt. Die Verhandlungen am Vertragswerk sind beendet. Es ist ein sehr gutes Abkommen geworden. Kanada ist bereit, es zu unterzeichnen. Der Ball liegt nun also im Feld der Europäer.
Now the ball is in Europe's court.
Am Donnerstag plant Freeland, nach Brüssel zurückzukehren, dann um den Vertrag gemeinsam mit ihrem Premierminister Trudeau zu unterschreiben. Ob der Plan aufgeht, hängt aber wohl weiterhin vom guten Willen der Wallonen ab.
Also möglicherweise bewegt sich doch noch was im CETA-Streit. Vielleicht hat dazu auch der deutsche Wirtschaftsminister Gabriel beigetragen, der sich zusammen mit Parlamentspräsident Schulz um eine Lösung kümmern will. Das heißt, sie wollen den widerborstigen Ministerpräsidenten der Wallonie womöglich noch mal ins Gebet nehmen. Aus Berlin, Jens Wiening.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat den Vorschlag gemacht, den EU-Kanada-Gipfel wegen des CETA-Streits notfalls zu verschieben. So könne mehr Zeit für Verhandlungen gewonnen werden, sagte Gabriel. Die Chancen dafür schätzte Gabriel als gut ein. In der kommenden Woche sollte eigentlich der Handelsvertrag CETA unterschrieben werden. Weil die belgische Region Wallonie aber ihre notwendige Zustimmung verweigert, ist eine Unterzeichnung mehr als fraglich. Die kanadische Handelsministerin Freeland hatte gestern Gespräche mit der Wallonie abgebrochen und CETA im Prinzip Prinzip für gescheitert erklärt und wollte direkt nach Kanada zurückreisen. Nach eigenen Angaben konnte Gabriel die kanadische Handelsministerin in einem Telefonat davon abhalten. Freeland hat sich dann heute mit EU-Parlamentspräsident Schulz zu weiteren Gesprächen getroffen.
Ja, ich bin sehr froh, dass es heute gelungen ist, dass Martin Schulz und die kanadische Handelsministerin die Verhandlungen über das Handelsabkommen fortsetzen konnten. Wir haben in der letzten Nacht viel dafür getan, dass Frau Freeland nicht nach Kanada zurückreist, sondern dass es zu diesem Gespräch kommt. Und jetzt muss die Europäische Union ihre Themen alleine erledigen. Die Wallonie ist nicht das Problem Kanadas, sondern ein innerbelgisches und ein innereuropäisches Problem. Aber ich bin sehr froh, dass in der letzten Nacht gelungen ist, Frau Freeland zu überzeugen, hier zu bleiben und dass wir weiterverhandeln können,
sagte Gabriel am Samstagmittag. Kanada hofft nun wieder auf eine Unterzeichnung von CETA am kommenden Donnerstag. Gabriel und Schulz kündigten an, mit dem Ministerpräsidenten der Wallonie weitere Gespräche zu führen. Aber auch die EU-Kommission müsse sich jetzt mehr um die Interessen der Wallonie kümmern, so Gabriel.
Im Irak werden die Kämpfe um die Stadt Mossul heftiger, je näher die irakischen und verbündeten Truppen vorrücken. Die Terrororganisation Islamischer Staat ist ja das vordergründige Ziel, hinter dem aber auch andere Interessen hervortreten. So wollen die Türken zum Beispiel mitmischen, obwohl die irakische Regierung das nicht will. Da muss der US-Verteidigungsminister Carter vermitteln. Und geschlagen sind die Dschihadisten noch lange nicht. Bei der Stadt Kirkuk startete der IS einen zunächst erfolgreichen Gegenangriff. Carsten Kühntop.
Die Koalition, die Mossul aus den Klauen des IS befreien möchte, hat noch nicht einmal die Stadtgrenze erreicht. Doch das Tauziehen um die Zukunft der Metropole läuft bereits. Energisch versucht auch das Nachbarland Türkei, an der Offensive zur Befreiung der Stadt beteiligt zu werden, um dann am Tag danach mitreden zu können. Dagegen sperrt sich bisher die irakische Regierung. Mehrmals verlangte sie, dass Ankara etwa 500 Soldaten abzieht, die nördlich von Mossul stationiert sind. Dort haben sie seit Dezember sunnitische und kurdische Kämpfer ausgebildet. In Bagdad versucht US-Verteidigungsminister Ash Carter nun, diesen Streit zu schlichten. In Ankara hatte Carter gestern Abend erklärt, es gebe jetzt eine grundsätzliche Verständigung zwischen dem Irak und der Türkei. Jetzt gehe es darum, praktische Einzelheiten zu erörtern. Carter? Ich glaube, dass der Irak versteht, dass die Türkei zum einen ein Mitglied der Anti-IS-Koalition ist und eine Rolle bei den entsprechenden Einsätzen im Irak spielen wird. Und dass die Türkei, weil sie an die Region rund um Mossul angrenzt, ein Interesse am Ausgang in Mossul hat. Viele andere Parteien haben dieses Interesse ebenfalls. Die Türkei will verhindern, dass Mossul in die Hände von Kurden und Schiiten gerät. Gleichzeitig geht es Ankara darum, die Position der Turkmenen im Nordirak zu stärken. Eigentlich unterhält die Türkei hervorragende Beziehungen zur kurdischen Autonomieregierung in Erbil, hat dennoch aber kein Interesse daran, dass die Kurden das Territorium, das sie dem IS entreißen, auf Dauer behalten. An der Mossul-Offensive sind bisher die irakische Armee, kurdische Soldaten, sunnitische Stammesverbände, schiitische Milizionäre und US-Spezialkräfte beteiligt. Dass dieses Bündnis weiterhin mit erheblichem Widerstand durch den IS rechnen muss, zeigt der Entlastungsangriff, den der IS gestern im Nordirak auf die Stadt Kirkuk gestartet hatte, die derzeit von Kurden gehalten wird. Dabei attackierten mehr als 100 seiner Kämpfer öffentliche Einrichtungen in der Stadt und setzten auch Selbstmordattentäter ein. Stundenlange Gefechte folgten. Bagdad und Erbil entsandten Soldaten in die Stadt, um die Angreifer zurückzuschlagen. Ein Ausnahmezustand wurde verhängt. Heute gilt den zweiten Tag in Folge eine Ausgangssperre. Mehr als 40 Menschen wurden bisher getötet. Das irakische Staatsfernsehen berichtete heute am späten Vormittag, man habe die Lage in Kirkuk nun vollständig unter Kontrolle, der IS sei geschlagen. Gleichzeitig meldete der Sender Al Jazeera jedoch, dass es in einigen Stadtvierteln nach wie vor Gefechte gebe.
Die verbündeten Armeen rücken also im Irak vor. Der IS ist noch nicht geschlagen, wie er in der Stadt Kirkuk unter Beweis gestellt hat. Carsten Kühntop hat es ja gerade berichtet. Unser Reporter Björn Blaschke ist im Irak unterwegs und hat ein vom IS befreites Dorf besucht. Herr Blaschke, wie sieht es denn dort aus? Was erleben Sie?
Naja, ich bin heute in ein Dorf gekommen, das gerade befreit worden war. Gestern war es. Und das bedeutet, dass da als erstes dann Minenräumkommandos durch sind. Und heute sind die ersten Menschen zurückgekehrt. Zumindest um mal zu sehen, was mit ihrem Hab und Gut ist, das sie vor 2 Jahren zurückgelassen haben. Also im Sommer 2014 genau, als der IS vorgestürmt war. Die Häuser sind zum Teil wirklich tatsächlich platt. dem Erdboden gleich. Das sind die Häuser, in denen offensichtlich die Kampfjet-Piloten, die unterwegs waren, um die vorrückenden Bodentruppen zu unterstützen, Stellungen des IS vermutet haben. Andere Häuser stehen noch. Da hat man offensichtlich keine IS-Kämpfer vermutet. Und in diese Häuser kehren jetzt eben auch Menschen zurück, um zu sehen, was noch da ist. Sie sind zum Teil konfrontiert mit geplünderten Häusern. Es steht quasi nichts mehr drin. Die Sachen sind zerstört worden, mutwillig auch verzagt worden zum Teil. Dann verbrannt worden auch. Und das, was die Leute da jetzt finden, ist, laden die auf Kleintransporter, um sie in Richtung Erbil oder dahin zumindest zu bringen, wo sie hingeflohen sind. Denn an Rückkehr denken die wenigsten bisher. Sie sagen, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, dass erstmal Mosul befreit sein müsse. Erst dann sei die Gefahr tatsächlich gebannt. Ansonsten haben die Leute offensichtlich Angst, dass der IS jederzeit wiederkommen könnte, wie ja zum Beispiel auch in Kirkuk.
Ja, ist das wahrscheinlich? Also ist der IS noch stark genug, dass er zurückkommt?
Na, was ich da gesehen habe, würde ich sagen, nein, es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass der IS in Kirkuk wieder auftaucht, weil die Kurden, die Kirkuk kontrollieren, relativ stark sind eigentlich in Kirkuk. Ich weiß nicht, ob die möglicherweise Truppen abgezogen haben in den vergangenen Wochen, um eben jetzt an der Front Richtung Mosul stärker zu sein. Das deshalb vielleicht einfach, weil die Kurden selbst das Augenmerk woanders hingerichtet hatten, die Verteidigung einfach nicht so gut war. Aber prinzipiell ist es so, dass Kirkuk eine sehr befestigte Stadt immer war.
Nun haben Sie ja berichtet, dass Sie in einem Dorf sind, das sozusagen gerade befreit wurde vom IS. Die Menschen wollen nicht, können nicht zurückgehen woanders hin, haben Sie berichtet. Haben Sie denn den Eindruck, dass die irakische Armee diesen ihren eigenen Landsleuten da nun helfen kann?
In den Dörfern bisher ja. Also dieses Dorf, das ich besucht habe, das war offensichtlich zumindest in den Häusern und auch an der Hauptstraße von Minen geräumt. Man hat klar darauf hingewiesen, pass auf Leute, geht noch nicht in diese kleinen Wege zwischen den Häusern, da sind wir noch nicht durch. Es ist so, dass da immerhin offensichtlich schon geholfen worden ist. Was sie natürlich nicht machen, ist, also die irakischen Streitkräfte jetzt den Leuten helfen und die Sachen abzutransportieren, die sie in ihre Fluchtpunkte bringen wollen. Das machen sie nicht, aber sie achten schon darauf, dass die Sprengfallen geräumt sind, ja.
Björn Blaschke aus dem Irak, und aus technischen Gründen haben wir dieses Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die syrische Regierung soll im Bürgerkrieg Chemiewaffen eingesetzt haben. Die Vereinten Nationen wollen entsprechende Beweise dafür haben. Der Vorfall soll sich aber vor über einem Jahr bereits zugetragen haben. Einzelheiten von Georg Schwarte aus New York.
Wieder Giftgas, wieder Syrien und wieder das Assad-Regime. Zu diesem Schluss jedenfalls kommt das jetzt vierte Gutachten einer aus UN und der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen bestehenden Untersuchungskommission. Das Expertenteam ist sich sicher. Danach hat die syrische Armee am 16. März 2015 das Dorf Kimnis in der Provinz Idlib mit Giftgas angegriffen, vermutlich Chlorgas. Es wäre der dritte eindeutig nachgewiesene Einsatz von Giftgas durch das Assad-Regime. Das Untersuchungsteam war vom UN-Sicherheitsrat eingesetzt worden und hat zahlreiche Fälle geprüft, bisher aber dem Assad-Regime nur zwei Angriffe im April 2014 und März 2015 ebenfalls in der Provinz Idlib zweifelsfrei nachgewiesen. Ein weiterer Giftgaseinsatz, offenbar mit Senfgas, gehe auf das Konto der IS-Terroristen. Der Sicherheitsrat wird sich noch in diesem Monat unter russischer Präsidentschaft mit dem jetzt vierten Bericht des sogenannten gemeinsamen Untersuchungsmechanismus, also des Teams aus UN- und OPCW-Experten, beschäftigen. Das 15 Nationen umfassende Gremium hatte in der Vergangenheit bereits versucht, den Fall von Giftgaseinsatz in Syrien vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen, war aber am Veto Russlands gescheitert. Russland hatte zudem im August den damals dritten Untersuchungsbericht angezweifelt, in dem Assad bis dato zwei Giftgaseinsätze mit Chlorgas ohne jeden Zweifel nachgewiesen wurden. Russland verlangte nach weiteren Beweisen, bezweifelte die Faktenlage und hatte gefordert, Fingerabdrücke an den Giftgasbehältern müssten vorgelegt werden, um zweifelsfrei festzustellen, dass es syrische Regierungssoldaten gewesen seien, die die Giftgasbomben geworfen hätten. Russland hat mit jetzt 5 Vetos in 5,5 Jahren jedes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft gegen Syrien blockiert. Auch deshalb laufen hinter den Kulissen derzeit die Vorbereitungen für eine diplomatisch höchst ungewöhnliche sogenannte Notfallsitzung der 193 Nationen umfassenden UN-Generalversammlung. Eine solche Sitzung einzuberufen mit einfacher Mehrheit der Generalversammlung wäre das größtmögliche öffentliche Misstrauensvotum an den Sicherheitsrat, der im Fall Syrien seit 5,5 Jahren versagt. Eine solche Notfallsitzung hat es in der 71-jährigen UN-Geschichte erst 10-mal gegeben, unter anderem während der Suezkrise, des Koreakriegs und des russischen Einmarsches in Afghanistan. Bereits nächste Woche könnte es wieder soweit sein, diesmal um das Sterben in Aleppo zu stoppen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info um 18.45 Uhr. Am 8. November, da wählen die Amerikaner einen neuen Präsidenten. Und wenn man den Umfragen glauben soll, die nach mittlerweile 3 Fernsehduellen gemacht wurden zwischen Donald Trump und Hillary Clinton, dann ist die Sache ja eigentlich klar. Der Rüpel-Milliardär Trump hat sich einfach zu viele Aussetzer geleistet, um doch noch ins Weiße Haus einzuziehen. Aber er wird ein schlechter Verlierer werden, meint Andreas Horchler in seinem Kommentar.
Ich bin froh, wenn dieser Wahnsinnswahlkampf in etwas mehr als 2 Wochen zu Ende ist. Was danach kommt, ziemlich furchterregend. Denn Wut und Angst, gesät von Donald Trump, werden nicht einfach verschwinden. Die Wahl ist für Trump wohl gelaufen. Hillary Clinton liegt in fast allen Umfragen vorn. Die New York Times gibt ihm nur noch eine 7%ige Chance auf die Präsidentschaft. Beim 3. Kandidatenduell ließ er offen, ob er das Wahlergebnis anerkennen wird. Damit hat er sich disqualifiziert, meinen viele Beobachter. Ohne Beispiel empören sich Kommentatoren und Politiker beider großen Parteien. Trump legte gewollt witzig nach, ich akzeptiere die Wahl, wenn ich gewinne. Mit anderen Worten, verliert er, wird er ein schlechter Verlierer. Donald Trump wiegelt seine Gefolgschaft auf. Michelle Obama meinte, wenn ein Kandidat damit droht, das Wahlergebnis in Zweifel zu ziehen, bedroht er die Idee von Amerika. Das saß. Es ist ja nicht so, dass Donald Trump nicht schon dutzendfach während der Vorwahlen auf der Debattenbühne und bei seinen immer gleichen und substanzlosen Auftritten in Sporthallen unter Beweis gestellt hätte, dass er ein boshafter, dünnhäutiger, sexistischer, latent rassistischer, fremdenfeindlicher Mann ist, der wegen seiner falschen Behauptungen Horden von Fact-Checkern in Atem hält, das meiste, was er sagt, bei nächster Gelegenheit leugnet, beim kleinsten Angriff verbal um sich schlägt und von politischen Zusammenhängen äußerst wenig versteht. Donald Trumps Geschäft in diesem abstoßenden Wahlkampf besteht aus Wut und Angst. Amerika steht am Abgrund. Mexikaner vergewaltigen amerikanische Frauen, Muslime sind potenzielle Terroristen, Afroamerikaner leben in der Hölle. Die US-Regierung versagt und überlässt die Welt den Chinesen, das Wahlsystem ist manipuliert. Das war nie nur politisch unkorrekt, sondern schon immer indiskutabel, ohne rationale Grundlage, postfaktisch. Wut und Angst werden nicht verschwinden, wenn Donald Trump geht. Werden Millionen von Amerikanern, die von ihm angestachelt wurden, die immer wieder riefen, lock her up, sperrt Hillary Clinton ein, die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten akzeptieren? Natürlich, viele Trump-Wähler, die den Mann nicht mochten, aber eine liberale Politik und besonders progressive Juristen am obersten Gericht verhindern wollten, werden versuchen, eine organisierte Opposition gegen eine Clinton-Regierung auf die Beine zu stellen. Aber die Washington-Hasser, die fast 1,5 Jahre an Trumps Lippen hingen und wirklich glaubten, der Mann aus New York spreche für sie, sind für die Republikanische Partei und für das politische System der USA wenigstens auf Zeit verloren. In einem Land, das bei politischen Entscheidungen auf Kompromisse zählt, stehen die kommenden 4 Jahre unter keinem guten Stern. Ich fürchte, das unwürdige Schauspiel ist in etwas mehr als 2 Wochen nur vermeintlich zu Ende. Denn Wut und Angst bleiben, wenn Donald Trump geht.
Der Kommentar von Andreas Horchler im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Frankfurt am Main, da läuft ja die internationale Buchmesse, aber nicht nur Bücher, auch andere Medien können eine neue Sicht auf die Welt eröffnen. Filme, Radiobeiträge und sogar Tweets auf Twitter. Kommt nur darauf an, wer sie verwendet und was die Nutzer daraus machen. Einen Ausschnitt aus den europäischen Medienproduktionen zeigt die Vergabe des Prix Europa. Insgesamt wurde die Auszeichnung in 13 Kategorien vergeben. Aus Berlin, Silke Mehring.
Viel Applaus steht am Ende des einwöchigen Festivals. Die Jury hatte schließlich die Qual der Wahl und fischte aus dem, was Medienmacher in ganz Europa beschäftigt, die spannendsten, eindringlichsten und innovativsten Beiträge heraus. Zum Beispiel die Dokumentation My Escape. Die Gemeinschaftsproduktion von WDR, Deutscher Welle und Berlin Producers nimmt einen Perspektivwechsel im wahrsten Wortsinne vor. Sie zeigt Fluchtwege nach Europa, gefilmt mit Handyvideos von Flüchtlingen selbst, die ihre Aufnahmen auch kommentieren. Für Regisseurin Elke Sasse eine ganz neue Erfahrung.
Für mich war das ein totaler Unterschied, diese Perspektive einzunehmen, also mit Material konfrontiert zu werden, was die Flüchtlinge selber aufgenommen haben. Zum Beispiel eben nicht den Blick von dem Rettungsboot, auf das kaputte Flüchtlingsboot, sondern vom Flüchtlingsboot der Blick auf das nahende Rettungsboot. Und das hat mich sehr bewegt, diese andere Perspektive.
Bewegend sind viele der Gewinnerbeiträge. Das erste Mal wurde beim Prix Europa in diesem Jahr ein Online-Community Award vergeben für ein beeindruckendes Projekt über den Untergang der Titanic vor mehr als 100 Jahren. Das finnische Twitter-Projekt #LiveTitanic erzählt mit historischen Fotos, Videos und Tweets von den Träumen und Ängsten der Menschen, die an Bord der Titanic waren, indem Twitter-User in die Rolle der Passagiere schlüpfen. Das Projekt funktioniert so verblüffend, dass ein Gefühl entsteht, als sei man selbst dabei gewesen. Jenny Stammmeier vom finnischen Rundfunk.
Es gab hunderte von Tweets, die dann mitgelitten haben, wo die Titanic gesunken ist und wo sie ihre Freunde verloren haben. Wir sind nämlich die Reise von Tag zu Tag, so wie damals auch, durchgegangen. Und jeder konnte mitmachen mit einer eigenen Rolle. In dem Punkt, wo Titanic dann gesunken ist, wir haben alle es echt empfunden.
So entsteht über das Medium Twitter einerseits eine völlig neue Art, historische Ereignisse aufleben zu lassen und nachzuempfinden, andererseits aber sogar virtuell zu verändern und damit ganz neu zu erzählen. Der Prix Europa hat mit seinen Beiträgen einen Querschnitt dessen gezeigt, was die Medienmacher in Europa bewegt. Und das sind facettenreiche Bilder von Lebenswelten im Umbruch. Aber nicht nur das. Zu seinem 30. Jubiläum hat der Prix Europa auch gezeigt, wie wichtig gerade in Zeiten permanenten Wandels ein starker, unabhängiger Journalismus ist.
Ja, wie schon gesagt, heute hat die Frankfurter Buchmesse ja ihre Tore für das allgemeine Lesepublikum geöffnet. Und dazu haben sich wieder, wie immer, zahlreiche Promis angesagt. Morgen endet dann diese Bücherschau und bis dahin werden rund 300.000 Menschen dort gewesen sein und möglicherweise ihren persönlichen Favoriten gefunden haben. Und für alle, die nicht hinfahren konnten, hat Anna Magel nun einen kleinen Überblick über die Tops und die Flops des ersten Besuchertages auf der Frankfurter Buchmesse.
Es ist ein buntes Treiben auf der Messe. Tausende Privatbesucher, hunderte verkleidete Comicfans und auch jede Menge Bestsellerautoren. Zum Beispiel nimmt sich Deutschlands erfolgreichste Krimi-Autorin Nele Neuhaus Zeit für ihre Fans und signiert fleißig Bücher. Und Fußballfans freuen sich auch über einen ganz besonderen Stargast, nämlich die Meisterschale der Bundesliga. Mit ihr können sie sich fotografieren lassen und direkt einen Fotoausdruck mitnehmen.
Und ich so, ja, das machst du auf alle Fälle, dass du dem einmal wirklich mit der Meisterschale mal so zu fotografieren lassen. Das ist also schon mal was Außergewöhnliches, sage ich mal so.
Es war super, also war schön, ja. Also wir sind extra deswegen hier hingekommen, tatsächlich. Ja, ja, wir hatten uns das erst so angeguckt und dachten so, boah, jetzt die Meisterschale. Ja, das war schon so mit so eins der Highlights.
Ein Hingucker sind hunderte Comic- und Manga-Fans, die über das Messegelände schlendern, herausgeputzt mit bunten Kostümen und Perücken. In der Gourmet-Gallery bieten Spitzenköche und ein echter Barbecue-Weltmeister verschiedene Kochshows. Häppchen für die Besucher sind da inklusive. Doch die Zuschauerplätze sind bei solchen Veranstaltungen schnell weg, denn die Messehallen platzen aus allen Nähten. Dass es am Wochenende immer so voll ist, nervt einige Besucher.
Ja, auf Dauer wird es echt ein bisschen anstrengend. Am Anfang macht es noch ziemlich Spaß, hier durch die leeren Gassen zu gehen, aber umso mehr wird man dann froh, wenn man wieder am Ende von so einem Gang angekommen ist.
Das ist immer sehr voll und sehr anstrengend, aber es macht halt auch Spaß und deswegen kommen wir auch immer wieder her.
Rucksack statt Handtasche, flache Schuhe und durch. Wird schon.
Dass der Ansturm so groß ist, hat aber einen Nebeneffekt, der viele Messebesucher freut. Es kommen nämlich auch Stars und Sternchen. Zum Beispiel Schauspieler Hardy Krüger, TV-Koch Horst Lichter, Sänger DJ Bobo und...
Applaus für Daniela Katzenberger!
Schön, dass ihr alle da seid.
Wenn ich was sagen darf, so voll war es noch nie.
Auf der ARD-Bühne plauderte die Kultblondine vor hunderten Zuschauern über Bücher und Privates. Danach freute sich Daniela Katzenberger auch schon auf die Besuchermengen.
Für mich ist das Besondere auf der Buchmesse, dass ich immer sehr persönliches Feedback von den Fans bekomme, ne? Die dann sagen, ach Mensch, das erste Buch war schon cool, aber das dritte gefällt mir am besten. Oder ich habe auch gerade ein Baby bekommen. Die Nähe auch, dass die auch mal die Möglichkeit haben, dir zu sagen, was sie besonders gut fanden. Ja, das finde ich immer schön.
Schön ist es auch, sich einfach mal auf dem Messegelände treiben zu lassen, sagen viele Besucher. Bei den tausenden Ständen und hunderten Veranstaltungen sei es am besten, wenn man erst gar kein konkretes Ziel ansteuert.
Ich habe auch mich gar nicht so drum gekümmert, weil meistens kommt man eh nicht dann hin. Also uhrzeitmäßig, wenn man dann irgendwann, also man weiß es und dann läuft man und dann hat man eh keine Zeit mehr dahin zu kommen.
Und einfach auch die Stände gucken. Ich genieße immer mal wieder hier so die Sachen zu gucken, was rum ist. Ich schaue einfach, was wir finden. Zum Beispiel jetzt ein Massagegerät hat er sich jetzt drüber gefreut.
Ob Massagegerät, der neueste Bestsellerroman oder ein Treffen mit einem Promi. Die größte Buchmesse der Welt hat so gut wie für jeden was zu bieten. Doch die Besucher mussten für einen gelungenen Messetag heute auch etwas mitbringen, nämlich Zeit und Gelassenheit.
So viel von der Buchmesse und da kommen wir zum Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Studio Nicole Seifert aus der Sportredaktion. Wir wollen beginnen natürlich mit Fußball, aber bevor wir dann zu den Nachmittagsspielen kommen, erstmal zum Topspiel Bayern München gegen Mönchengladbach. Wie steht's denn da?
Ja, es sind so 24 Minuten bereits gespielt und Bayern München führt gegen Mönchengladbach mit 1:0. Vidal traf in der 16. Minute.
Ja. Und zu den Nachmittagsspielen in der ersten Fußball-Bundesliga, der 8. Spieltag hier heute. 1. FC Köln musste sich da erstmal vom Tabellenplatz 2 verabschieden.
Ja, Köln verlor in Berlin 1:2 und rutscht damit erstmal auf den 4. Tabellenplatz ab. Köln lag erst zurück, liegt dann in der zweiten Hälfte zum 1:1 aus. 15 Minuten vor Schluss traf dann Niklas Stark zum 2:1 für Berlin. Trotzdem war FC-Trainer Peter Stöger zumindest mit der zweiten Hälfte zufrieden.
Hätten wir vielleicht dann auch einen Punkt verdient. Den haben wir so jetzt halt nicht mitgenommen. Wir wissen ja, dass ein Spiel gegen Hertha für uns immer ein Spiel ist, wo es schwer wird für beide Mannschaften, hat jetzt das glücklichere Ende dann für die Hertha gegeben.
Ja, und Leverkusen musste zu Hause gegen Hoffenheim eine 0:3-Pleite einstecken. Leverkusens Voland sah bereits in der 6. Minute die rote Karte. Und nicht nur das, Leverkusens Trainer Roger Schmidt wurde erneut vom Schiri auf die Tribüne verwiesen, weil er seinen Kollegen verbal beschimpft hatte.
Der Trainerkollege hat sich aufgeregt, aus meiner Sicht unangemessen. Und dann habe ich natürlich was gesagt, was man nicht sagen sollte. Ja, vierter Offizielle hat es gehört und hat mich dann anscheinend korrekterweise auf die Tribüne verwiesen.
Tja, dabei ist Roger Schmidt Wiederholungstäter. Er wurde nämlich bereits im Februar für 3 Spiele gesperrt. 2 weitere sind bis Mitte 2017 auf Bewährung ausgesetzt. Damals hatte sich Schmidt geweigert, trotz Verweis den Innenraum zu verlassen. Jetzt drohen ihm weitere Sperren. Außerdem gewann Freiburg gegen Augsburg 2:1. Wolfsburg verlor in Darmstadt 1:3 und rutscht verdächtig nah an die Abstiegsränge. Dortmund rettet sich gerade noch beim Tabellenvorletzten Ingolstadt zu einem glücklichen 3:3. Dortmund ist jetzt Tabellensechster.
In der zweiten Bundesliga, da wollen wir auch noch hingucken, da gab es ja neben einer Trainerentlassung 2 Begegnungen.
Ja, erstmal Sandhausen gewann gegen Tabellenschlusslicht St. Pauli 3:0 und der Tabellenzweite Heidenheim und Dresden trennten sich torlos 0:0.
Und dann noch zur Trainerentlassung, ja. Was war da los?
Ja, Bielefeld hat sich heute Vormittag von Trainer Rüdiger Rehm getrennt. Grund war, wie so oft, die sportliche Talfahrt. Bielefeld verlor gestern in Düsseldorf 0:4 und bleibt nach 10 Spielen ohne Sieg weiter Tabellenvorletzter.
Bei der Fußballnationalmannschaft der Frauen, da gab es heute eine Premiere.
Richtig. Steffi Jones saß das erste Mal als Bundestrainerin auf der Trainerbank und das erfolgreich. Deutschland gewann das Testspiel gegen Österreich 4:2. Das Spiel ist der Auftakt für die EM-Vorbereitung Mitte nächsten Jahres in den Niederlanden.
So, da kommen wir mal zu anderen Teilen der Sportwelt. Formel 1 heute, WM-Endspurt. Es sind noch 4 Rennen bis zum Saisonende. Am Wochenende steht dann der große Preis der USA auf dem Programm. Morgen das Rennen, heute aber erstmal das Qualifying.
Ja, das Qualifying beginnt allerdings erst in knapp einer Stunde, und zwar um 20 Uhr wegen der Zeitverschiebung. Dann geht der WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg weiter. Rosberg hat dabei bessere Aussichten, denn er war im Training schneller und holte bereits 2-mal die Pole Position in Texas, gewann das Rennen allerdings bisher noch nie. Heute Abend wissen wir mehr. Start ist also um 20 Uhr.
Und wenn man in den Wetterbericht hört, dann weiß man, es ist fast schon wieder Winter im Land. Es gibt wieder Wintersport auf jeden Fall. Der Auftakt der Skifahrer zum Beispiel.
Genau, in Sölden ist das, da hat es geschneit, beziehungsweise ein Gletscher. In Sölden in Österreich, da war heute das Saisonauftaktrennen im Riesenslalom. Beste Deutsche war Lena Dürr als 21. Allerdings war Viktoria Rebensburg, unsere deutsche Riesenslalom-Spezialistin, nicht mit dabei. Rebensburg hatte sich im Training den Schienbeinkopf gebrochen. Sie ist wohl aber Mitte November wieder am Start. Gewonnen hat in Sölden Lara Gut aus der Schweiz. Und Skispringer David Siegel ist zum ersten Mal deutscher Meister geworden. Siegel sprang in Oberhof weiter als Andreas Wellinger und Richard Freitag auf den Plätzen 2 und 3. Severin Freund hatte nach seiner langen Verletzungspause auf einen Start verzichtet. Und schauen wir noch zum Schluss auf die Tischtennis-Europameisterschaft in Budapest. Da läuft es richtig gut für die Deutschen. Neben Timo Boll haben 3 weitere Tischtennisspielerinnen das Viertelfinale erreicht und damit Chancen auf eine Medaille.
Dankeschön, Nicole Seifert aus der Sportredaktion. Das war das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Sie können unsere Sendung auch als Podcast herunterladen zum Nachhören auf wdr5.de oder auch auf ndr.de/info. Einen schönen Abend wünsche ich nur noch. Sage Tschüss, mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.